Das ist doch eigenartig. Man kann den Produzenten die Qualität, den Style und sonst was alles, die Lieferfristen vorschreiben, aber man kann ihnen nicht sagen, dass sie bestimmte grundlegende Menschenrechte, wozu ihren Lohn zum Leben auch irgendwie dazugehört, dass man ihnen das nicht in dem Sinn vorgibt. Ne? Das ist ein Paradox. Ja?
You know, it's all about the vibes, the green vibes.
Hi, ich bin Vanessa West, euer Gastgeber. Und das ist der Green Vibes Podcast. Genau. Also wir reden ja heute über ein Produkt, was sozusagen in vielen Kleiderschränken oder Haushalten Deutschlands sich wahrscheinlich befindet. Also ich meine, bei mir ist es jetzt der Ledergürtel, eine Ledertasche habe ich leider, Lederschuhe, ein Gelbbeutel aus Leder, also ganz, ganz viel. Und zum Beispiel Made in Italy, wenn man sich Lederschuhe aussucht, klingt auch immer so ganz toll. Aber ich habe jetzt durch dich erfahren, dass Leder doch nicht so das Wahre ist. Herzlich willkommen, Bernd.
Ja, sei gegrüßt. Na, nicht das Wahre. Es ist schon in Ordnung, weil Leder ist ja ein ganz langes Naturprodukt, was durchaus auch Wohlfühlkomfort hat und nicht bloß beim Ledergürtel, sondern auch bei guten Schuhen. Und man muss ja auch sagen, die meisten Lederprodukte normalerweise sind ja auch aus Abfallprodukten. Also solange es Tiere geben wird, die man schlachtet und auch Fleisch konsumiert wird, wird es immer auch Leder als Abfallprodukt geben. Also es ist eigentlich eine gute Verwertung. Die Frage ist, wie wird es verwertet?
Ne? Und der Frage gehen wir heute ja nach. Möchtest du dir mal grundsätzlich kurz vorstellen, was du machst?
In Kota Netzwerk ist unterdessen schon eine ganz schön lange existierende Organisation, ist im Osten gegründet worden, so als unabhängige Gruppe. Und wir sind jetzt, was man heutzutage sagt, eine klassische NGO, machen Themen, da geht es um Entwicklung, in Entwicklungszusammenarbeit, aber eben auch solche Themen wie Arbeitsbedingungen. Und man sagt ja heutzutage Menschenrechte bei der Arbeit. Menschenrechte bei der Arbeit deswegen, weil es gibt ja schon ganz lange Sozialstaats und dergleichen, aber viele Dinge davon sind immer noch im Argen und man kann es bei solchen Produkten wie Schuhe, Gürtel, Leder, aber auch bei T-Shirts feststellen, dass da noch viel, viel mehr zu machen ist, damit eben die Menschen ihre Rechte bekommen, bei vernünftiger, bei guter Arbeit.
Wo werden denn Lederprodukte von bekannten deutschen Firmen, also die jetzt viele Lederprodukte produzieren, wo werden die denn hauptsächlich hergestellt?
Also Lederprodukte werden zum Teil in Europa noch hergestellt, ganz verschiedene Arten von Lederprodukte. Es gibt aber auch eine ganze Reihe, es hängt immer ein bisschen auch von dem jeweiligen Produkt ab, die beispielsweise in Indien hergestellt werden oder in Pakistan, aber auch in Bangladesch. Es gibt Leder, was aus Portugal kommt. Also überall gibt es sogenannte Lederproduktionscluster, wo letztlich dann das Leder auch je nach Qualität, je nach Aufarbeitung für Schuhe, für Gürtel, für Taschen und dergleichen mehr einfach aufbereitet wird. Und das ist auch eine Industrie, die durchaus gewachsen ist. Und man sieht aber auch, dass in dieser Industrie sehr unterschiedliche Standards gelten. In Europa andere als beispielsweise in Indien. Und da liegt es dann auch schon im Detail, wo bezieht man denn das Leder her? Manche der Hersteller, das ist auch verrückt, die zwar eine Marke haben, wo alle sagen, Mensch, die Marke finde ich toll, die muss ich haben. Die können dir aber nicht unbedingt eine Auskunft geben, wo das Leder tatsächlich herkam oder wo vor allem die Rohhäute herkam. Das ist nochmal ein zweites Thema. Also es wird dann ziemlich kompliziert. Von daher, Leder an sich kann man schon kaufen, aber man müsste eigentlich viel besser wissen, wie wurde es hergestellt, wo kommt es her, wurden Arbeitsbedingungen eingehalten. Ja, beispielsweise haben die Leute genügend verdient, um sich und ihre Familie zu ernähren. Ja, da gibt es dann schon wieder ganz gravierende Unterschiede.
Ja, das ist richtig. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Indien und du meintest, dort wird ja wirklich dann auch alles produziert, was mir an sich gar nicht so bewusst war, dann würde ich jetzt mal zurückspringen zur allerersten Produktionsstufe und zwar ist es in Indien doch so, dass die Kühe heilig sind. Jetzt frage ich mich, wie kann in Indien so viel Leder produzieren, weil man Kühe beispielsweise, die oft verwendet werden, gar nicht schlachten dürfte?
Oh ja, also Indien stellt ja nicht nur, Leder kann ja nicht nur aus Kuhhaut hergestellt werden. Es gibt einen hohen Anteil von anderen tierischen Häuten, die zu Leder verarbeitet werden, also von den Ziegen, von den Schafen, von den Schweinen und dergleichen mehr. Da gibt es ja ein ziemlich großes Problem, dass eben beispielsweise die Kühe auch transportiert werden, eben in das Nachbarland, beispielsweise Pakistan. Da gab es schon eine ganze Reihe Fernsehbeiträge, wie das gemacht wird. So sieht man eigentlich, dass ein kultureller Ritus oder eine kulturelle Tradition, auch eine religiöse Tradition, eigentlich umgangen wird. Wenn das alles in einer vernünftigen Art und Weise passieren würde, also auch in dem Sinn, dass das Tierwohl geachtet wird, dann ist das ja durchaus in Ordnung. Auch wenn im Prinzip ja so ein Tier dann verendet und nicht bloß, weil es geschlachtet wird, man kann dies ja verwerten. Und da kommt dies ja eigentlich auch her, dass der Mensch ja immer schon darauf bedacht war, Dinge zu verwerten, um sich zu kleiden, um sich zu schmücken, um auch sein Leben komfortabler zu gestalten. Und da sehe ich erstmal nicht das Hauptproblem drin, sondern in der Art und Weise, wie es heutzutage passiert. Und vor allem im globalen Kontext dann auch, dass ja durch diese globale Fertigung und Lieferketten das ist unsere Erfahrung jetzt von Incota und Change Your Shoes, dass wir sehen, dass da einfach Verantwortung wegdelegiert wird oder ignoriert wird, weil das leichter möglich ist. Dann sagt man eben beispielsweise jetzt bei der Schlachtung von den Kühen, das ist ja ein Problem der Inder, damit haben wir nichts zu tun. Also da zieht man sich aus der Verantwortung raus und nimmt letztlich billigend den Kauf aufgrund dessen, dass der Preis allein durchstimmen muss. Das kann ja irgendwie nicht sein. Wir wollen ja irgendwie auch Produkte haben, die nicht bloß uns gut stehen und die uns wohltun, sondern es sollte eigentlich den Menschen auch gut gehen, die diese Produkte herstellen, vor allem auch in dem Fall sogar den Tieren eigentlich. Ja. Also das ist aber wirklich nochmal ein ganz eigenes Thema, die Frage, sollte man nicht vielleicht lieber überhaupt komplett auf vegane oder auf Nicht-Lederprodukte umsteigen? Dann hat man aber immer noch ein Abfallproblem, weil es wird so sein, dass Tiere geschlachtet noch werden oder dass sie auch sterben. Und dann ist die Frage, wohin dann? Mit den Kadavern oder mit dem Leder? Ist ja noch kein Leder, mit den Häuten und dergleichen mehr. So gesehen in einer sinnvollen Weise, auch in einer sinnvollen Balance, weg von der Massentierhaltung. Ne? Das ist ein anderes Thema. Massentierhaltung würde vielleicht auch dann, wenn das aufgegeben wird, dazu führen, dass der Regenwald nicht so brutal abgerodet wird. Das ist ja nochmal ein anderer Kontinent, andere Gegend, wo wir uns jetzt hinbewegen. Also man merkt jetzt schon so, wo wir hier reden, das ist eine ziemlich komplexe Sache. Und eins, wo es anfängt, wo man es irgendwie anders machen könnte, wäre, dass eben die Unternehmen, die uns ein gutes Produkt anbieten, eigentlich auch nachweisen müssen, dass in Sachen Umweltstandards, Sozialstandards, Tierwohl alles in Ordnung ist. Und dazu müssen sie ja eigentlich erstmal selber nachverfolgen können, wo kommen die Sachen her. Also ist tatsächlich der Schuh aus Leder gefertigt, wo eben die Kühe so in brutaler Weise ins Nachbarland geschafft werden, da geschlachtet werden, dann unter wirklich miserablen Dingen gegerbt wird. Das müssten eigentlich die Unternehmen nachverfolgen können, um eben auch damit Schluss zu machen.
Du hattest mir ja die Dokumentation von CDF empfohlen. Also CDF ja. 37 hat eine Dokumentation giftfrei gemacht. Die habe ich mir auch angeschaut und da wird ja gezeigt, wie Kühe beispielsweise illegal nach Bangladesch gebracht werden, wie Menschen dabei erschossen werden, weil es eben illegal ist, wie Tiere eigentlich zusammenbrechen und man Chili in die Augen
in die Nasen auch, ne?
In die Nasen, genau. Und wie sie dann sogar bei lebendigem Leib gehäutet werden. Also mir war richtig schlecht danach. Und gleichzeitig auch interessant, weil da eben auch vorkam, dass Deutschland und USA die Konsumenten sind, die am meisten Leder anfragen, so dass ja unser eigenes Leder in Deutschland nicht mehr ausreicht. Also beziehungsweise die Häute, die wir für unsere heutige Nachfrage benötigen würden.
Ja.
Ich würde jetzt gern einfach mal durch die Station springen, weil du hast jetzt ja auch schon erzählt von Häuten, von der Gerbung. Und wenn man sich da nicht auskennt, dann fragt man sich jetzt, okay, wie läuft das denn überhaupt ab? Vielleicht kannst du da uns ein bisschen durchführen und dann versteht man, glaube ich, auch besser, was das Problem ist.
Das beginnt also bei der Tierhaltung, Massentierhaltung beispielsweise, die ganzen Komplexe, die da drum sind. Dann werden die Rohhäute irgendwo hintransportiert und da werden sie schon eingesalzt, zum Teil auch schon mit Chrom, damit die, weil das ist ja ein Material, was schnell verrottet, also das muss irgendwie haltbar gemacht werden. Weil dann das Leder auch schnell verarbeitet werden muss, beginnt man oder hat sich zu über 90% Chromgerbung durchgesetzt und gerade auch in Ländern, wo eben Umweltstandards nicht eindeutig eingehalten werden, weil auch nicht sozusagen das Geld dafür zur Verfügung gestellt wird. Also aus der Rohhaut wird Leder und das ist ein ziemlich langes Verfahren, wo ein hoher Wasserverbrauch auch da ist, wo neben Chrom auch andere Stoffe mit eingesetzt werden, Formaldehyde, alles zum Teil hochgiftig. Und aus den Rohheiten, die werden dann im Prinzip auch noch gefertigt, die werden eingefärbt, die werden zum Teil nochmal aufgeteilt, weil man nimmt nicht bloß die dicke Haut oder die dicke Rohhaut. Und dann geht es ja in den nächsten Schritt, je nachdem, was man machen will. Bei Schuhen wird dann der Zuschnitt, also für den Schuhschaft gemacht. Und ein Schuh besteht ja aus verschiedenen Teilen. Man kennt ja verschiedene Schuhe. Manche sind noch gesteppt und manche haben noch Applikationen dran. Das passiert oftmals in der Heimarbeit, also nicht in der Fabrik. Und wenn das dann zusammengesetzt ist, dieser ganze Schuhteil mit der Sohle, dann wird er im Prinzip abgenommen und exportiert und landet hier, eben wie du schon sagtest, überwiegend auch auf den, von Indien aus gesehen, auf den deutschen oder US-amerikanischen Markt. Das sind die Hauptabnehmer und die treiben eigentlich auch diese Produktion an. Und bei allen Klagen der Wirtschaft, dass es ihnen, oder der Schuhunternehmen in dem Fall auch, dass es ihnen so schlecht geht, merkt man ja doch, dass da immer noch eine extreme Gewinne gemacht werden können. Und die passieren eben jetzt in diesem kurzen Weg, den wir gerade beschrieben haben, zu Lasten der Menschen, die da arbeiten, des, zum Teil des Tierwohls, aber eben auch vor allem massiv durch diese Chromgerbung, was die Umwelt betrifft. Und dann auch die ganze Bevölkerung, die drumherum ist. Das ist also nicht bloß ein Gesundheitsproblem in den Fabriken, sondern ein gesamtes Umfeld. Da kann man ja die Recherchen sich vielleicht mal, wenn man Muse hat, detaillierter durchlesen. Aber jetzt wolltest du was fragen, ne?
Genau, also zum Chrom wollte ich, genau. Du hast jetzt ja nochmal erklärt, wieso man überhaupt Chrom braucht, damit die Häute oder die, das Leder konservierbar wird und man es verschicken kann oder weiterverwenden kann. Ich habe mich jetzt natürlich auch informiert und Chrom 6 ist ja in Deutschland verboten. So, dann habe ich mir die Doku angeschaut, ZDF 37 giftfrei, und da ist mir dann erklärt worden, dass eigentlich ja, ich kann jetzt nicht den komplett chemischen Prozess beschreiben, aber Chrom 3 eingesetzt wird durch die Art und Weise, wie die Produkte aber behandeln, der Produktionsprozess weitergeht, ist also auch nicht so perfektioniert ist wie hier in Deutschland, kann es durch gewissen Sauerstoff, der hinzukommt, zu Chrom 6 kommen. Und das heißt eigentlich, dass das Produkt in Indien losgeschickt werden könnte als Chrom 3, dass es aber durch diesen Produktionsprozess, was nicht so wirklich funktioniert hat, Sauerstoff reinkam etc., sich hier in Deutschland dann zu Chrom 6 entwickeln kann. Und das heißt dann eigentlich, dass wir dann Produkte tragen, die Chrom 6 entwickelt haben, was giftig ist, was Allergien auslösen kann, was krebserregend sein kann und was wir dann auf unserer Haut tragen.
Das kann so sein und ist auch so. Und das hängt eben mit dem, also Chrom ist ein sehr reaktiver Stoff und aufgrund dessen kommt es genau zu dieser Chrom-6-Bildung. Und dieses Chrom-6 entsteht eben, du hast es schon richtig beschrieben, durch eine bestimmte Temperatur, Feuchtigkeit und dergleichen mehr. Aber auch in dem Fall, das sind Untersuchungen von Verbraucherschützern auch, in dem beispielsweise ein Schuh oder eine Tasche, vor allem Schuhe sind ja dann, weil die direkt auf der Haut sind oder bei Handschuhen, ist ja noch mehr so, durch diese Bewegung kommt es dann eigentlich wieder, dass das Chrom sozusagen ausgetragen wird und auch auf die Haut kommt. Diese Bewegung ist ja auch in diesen ganzen Gerbverfahren immer ein Prozess, wodurch eben das Leder flexibel gemacht wird und wodurch es eben dann auch in die sogenannten kleinen Zellformen, die Kallogene, im Prinzip zu diesen Einlagerungen von dem Chrom kommt. Und deswegen ist das auch so lange drin. Da die EU mal so eine Chromverordnung gemacht hat, wie viel Chrom darf bei Produkten hier noch drin sein, ist das zumindest, was die Konsumenten betrifft, haben wir mal mit Tests festgestellt, stark reduziert worden, dass also das Chrom 6 als Rückstand, wenn es hier auf dem Markt ist, nicht in den Produkten ist. Aber wir haben eben auch in Untersuchungen festgestellt, gerade im letzten Jahr, dass es doch immer wieder noch Produkte gibt, wo dann Chrom 6 doch auftaucht, durch verschiedene Ereignisse letztlich, dass dann das wieder festgestellt werden konnte in den Produkten. Das, was die EU-Verordnung völlig außen vor gelassen hat, ist eben, es ging um Verbraucherschutz. Sie hat aber nicht geklärt, dann kann man sagen, die EU kann natürlich bloß Dinge regeln, die hier diesen Markt betreffen, aber es müsste ja eigentlich nicht nur hier der Verbraucher, die Verbraucherin geschützt werden, dass sie nicht mit solchen gefährlichen Stoffen in Kontakt kommen, sondern es müsste ja so sein, wenn schon weiter auf Chromgärung gesetzt wird, dass das so sicher passiert, dass die Menschen und die Umwelt nicht damit geschädigt werden. Und da ist ja die große Herausforderung und da finde ich das auch irgendwie eine nicht große Form von Transparenz, sondern auch eine Mogelpackung zu sagen, hier ist ja alles in Ordnung in dem Produkt, aber es ist trotzdem nicht ganz sicher gewährleistet. Und vor Ort ist es uns egal, was da mit den Chrom-Gerbeprozessen passiert. Und da ist es definitiv so, auch wenn man die Prozesse so weiterentwickelt hat, dass es im Endprodukt nicht mehr festgestellt werden kann, also laut EU-Verordnung dann auch in die EU exportiert werden kann, sind die Menschen diesen Gefahrstoffen immer noch ausgesetzt. Und da müssen wir doch irgendwie, wenn wir wirklich saubere, gute Produkte wollen, eigentlich ansetzen, dass da was verändert werden muss. Und es heißt vielleicht sogar in der Konsequenz, dass die Alternative eben wirklich stärker gefördert werden muss und nicht alleinig Chromgerbung. Ne? Und dann würde es natürlich auch bedeuten, dass Schuhe nicht mehr so beispielsweise oder andere Lederprodukte in dieser Masse vorrätig sind. Also dass sozusagen auch reduziert wird, wofür, für welche Lederqualität überhaupt noch Chromgerbung genutzt wird. Und da beginnt eigentlich die Verantwortung der Unternehmen, aber auch der Politik. Und wir als Verbraucherin können natürlich nachfragen, wo kommen denn die Produkte her, wie sind die hergestellt? Und dann merkt man, sobald man da ein bisschen eintauchen will, da ist wenig plausible Information vorhanden und wenig Transparenz. In der Textilbranche ist das schon ein bisschen anders. In der Schuh- und Lederbranche erscheint es irgendwie noch so zu sein wie vorgestern. Also sie haben alle gestöhnt, dass sie diese Chrom-Regelung der EU einhalten müssen, diese Richtlinie. Das ist irgendwie gemanagt worden, aber trotzdem ist diese Problemlage in der Gerberei, aber auch für die Leute, die ja dann die Schuhe oder die Taschen herstellen, die sind ja mit dem Material permanent in Kontakt. Ne? Das hat man ein bisschen ausgeblendet. Und das kann ja nicht so weitergehen.
Nee, und ich muss auch sagen, mir wird da schon, also bei mehreren Dingen schlecht. Mir wird zum einen schlecht, dass natürlich gestöhnt wird, dass man jetzt Chromgerbung hat. Klar, weil Unternehmen müssen sich anpassen, was aber für uns Konsumenten heißt. Ich habe ja auch recherchiert auf ein paar Plattformen. Babyschuhe hatten oft quasi Rückstände, schockierend. Und man denkt auch bei Marken, die vielleicht nur billige Schuhe verkaufen, das war aber gar nicht so. Es war auch bei qualitativ sehr hochwertigen Marken, wo Menschen viel Geld zahlen für Schuhe, war es das Gleiche. Und dann aber, dass ich einen Schuh oder eine Tasche, wie auch immer, tragen möchte, wo beispielsweise in Bangladesch hatte ich das eben durch die Doku wieder gesehen, wo Kinder in Chrom, ich weiß gar nicht sagen, so Chrom Wasser stehen, wo die Lebenserwartung irgendwie auf 50 Jahre geht, wo die Reporter reingegangen sind.
Das sind diese Gerbecken gewesen, ne?
Ja, genau. Ja, ja. Und dann sind die Reporter hinein und der Silberschmuck hat sich innerhalb von 5 Minuten schwarz gefärbt. Und die waren, glaube ich, 1 Stunde oder 1,5 Stunden drin und hatten danach noch quasi Atemnot oder Probleme mit der Atmung für 1,5 Stunden. Und ich meine, die Menschen arbeiten da 12 Stunden, 10 Stunden.
12 Stunden, die schlafen zum Teil auf dem Gelände auch. Und du bist sozusagen permanent diesen Schadstoffen ausgesetzt. Und dann als Kind, also ist deine Lebenserwartung, oder als Jugendlicher, ist deine Lebenserwartung extrem gering. Und das ist auch das, finde ich, eigentlich Menschenverachtende daran, wenn man das so billig einfach hinnimmt und sagt, Hauptsache der Schuh ist schick, Hauptsache die Tasche ist irgendwie Gucci-Lucci. Das ist ja irgendwie, ja, das kann ja eigentlich nicht sein. Irgendwie muss man sich da wirklich unwohl fühlen, sowas auch zu tragen, finde ich. Ne? Und ja, wo sind die Alternativen? Die Alternativen muss man immer noch einfordern. Und das versuchen wir mit Change Your Shoes auch zu sagen. Mensch, es ist ja super, dass es immer irgendwie attraktive Produkte gibt, schicke Produkte, aber es muss doch auch in Sachen Umweltschutz und Menschenrechte irgendwie genauso schick sein, dass die eingehalten werden. Das kann doch nicht irgendwie bloß vertuscht werden. Also wir brauchen mehr Informationen, wo kommen die Sachen her, zu welchen Bedingungen werden die hergestellt. Und das hat natürlich auch seinen Preis, den will man dann auch zahlen, weil man sich auch mit dem Produkt irgendwie wohlfühlen will. Das gerade bei Schuhe oder bei anderen Sachen, die gehören ja auch zu uns als Person dazu, als Persönlichkeit. Ne? Ist ja nicht bloß irgendwie Glitzer und Glimmer.
Klar, ja. Ja, und man könnte jetzt sagen, naja, das Land ist für seine eigene Produktion und die Sicherheit der Menschen zuständig. Aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe, dazu hätte ich jetzt auch gerne nochmal deine Meinung, haben die Menschen ja keine Chance. Also die Menschen haben die Wahl zwischen entweder verhungere ich oder ich habe eben diesen einen Arbeitgeber, der sehr dominiert in meinem Land und ich beteilige mich an der Lederproduktion.
Ein Einkommen zu haben, also durch die Arbeit in einer Schuhfabrik oder in einer Gerberei, das ist für viele Menschen ja der vermeintliche Ausweg aus der Armut und eben aus dem Hunger. Das ist eben auch das Attraktive, warum Menschen solche Bedingungen akzeptieren, obwohl sie merken, dass es ihnen schlecht geht, obwohl sie merken, dass sie krank sind, obwohl sie merken, dass sie eigentlich auch rechtlich oftmals keinen sicheren Status haben. Weil gerade in dem Bereich der Gerbereien, in den letzten Studien, auch die wir in Indien jetzt im letzten Jahr gemacht hatten, hat sich in diesem Bereich, dass sie beispielsweise, ob sie Arbeitsverträge haben, ob sie die damit verbundenen Rechte, die es zum Teil in Indien gibt, dann auch einklagen könnten, da mangelt es, weil viele haben nicht mal einen Arbeitsvertrag, die kriegen das Geld auf die Hand und das sichert ihr Einkommen für sich und die Familie, ist nicht viel, ist weit unter dem, was sie eigentlich brauchen, aber weil die Abhängigkeit, so wie du es genau sagtest, so hoch ist, nimmt man das in Kauf. Und da, wo, das erleben wir eben auch, wo Menschen sich wehren, wo sie versuchen, eine Gewerkschaft zu gründen, wo sie mit NGOs zu arbeiten, da wird massiv Druck aufgebaut, ne, auf diese Leute, die da versuchen, ihre Rechte, die ihnen eigentlich billig zustehen, irgendwie einklagen. Und da muss man sagen, das ist eben nicht bloß ein Problem jetzt des Landes, sondern wenn du als Unternehmen, als deutsches oder sonst welches Markenunternehmen in so einem Land produzierst, dann musst du doch zum Beispiel die internationalen Standards, gerade die, was Arbeitsrechte betrifft, einhalten und auch dafür sorgen, dass die eingehalten werden. Ansonsten kannst du doch da nicht hingehen. Denn schlussendlich profitieren die Unternehmen von den niedrigen Löhnen, von dieser extremen Abhängigkeit und Flexibilität der Leute, dass sie also jederzeit im Prinzip das mitmachen, was ihnen vorgeschrieben wird. Und das ist doch eigenartig. Man kann dem Produzenten die Qualität, den Style und sonst was alles, die Lieferfristen vorschreiben, aber man kann ihnen nicht sagen, dass sie bestimmte grundlegende Menschenrechte, wozu ihr ein Lohn zum Leben auch irgendwie dazugehört, dass man ihnen das nicht in dem Sinn vorgibt. Ne? Das ist ein Paradox. Ja?
Genau, das haben wir in der Textilbranche ja auch schon. Ja, ja. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wieso die Schuhindustrie so hinterher ist, weil so wie ich das von dir weiß, gibt es ja noch nicht mal ein Siegel oder irgendwas, so wie in der Textilindustrie, wo man sagt, das ist jetzt ein Standard, ich weiß, Fair Wear, das funktioniert, und die Schuhindustrie ist ja komplett außer Acht gelassen worden bis jetzt.
Ist nicht außer Acht belassen worden, und es gab schöne Ankündigungen von Firmen wie Gabor beispielsweise, auch vom Verband, und es gibt so eine Initiative, die sich immer um diese ganzen Chemikalien schon gekümmert hat, CADS heißt die. Die haben gesagt, ja, die Sozialstandards, die sind doch wirklich ein Problem, das müssten wir angehen. Das ist jetzt 2 Jahre her, dass man gesagt hat, man will das angehen, aber wir haben erlebt, und das haben sie nur gemacht, weil es ein öffentlicher Druck gab. Also weil Leute auch nachgefragt haben, weil die eine Kampagne von Change Your Shoes und Encota auch unterstützt haben. Deswegen haben sie überhaupt sich öffentlich erklärt, dass sie das Thema doch nicht weiter ignorieren und unter dem Radar da irgendwie hinfliegen wollen. Aber faktisch ist erstmal noch nichts passiert. Und da muss ich auch sagen, wie ernst ist das gemeint? Kann so eine Branche eigentlich, weil man sieht ja, so wie du es auch sagtest, ne, es gibt andere Branchen, nicht bloß die Textilien, auch bei Bananen und bei anderen Produkten gibt es ja in Richtung, dass man nicht bloß Fair Trade, sondern dass man bestimmte grundlegende Standards in der Lieferkette umsetzen und einhalten will. Die Schuhbranche ist da extrem herausgefordert, genau das zu leisten. Gute Umsetzung, Einhaltung von Sozialstandards, Arbeitsrechten, Umweltstandards, eine gute Nachverfolgbarkeit, also wo kommen die Produkte her, wo gibt es da Probleme, wo kann man die Probleme wie abstellen, und wir als Verbraucher brauchen eine bessere Information. Also da ist eine extrem hohe Herausforderung noch für die einzelne Unternehmen, nicht bloß Gabor, Deichmann, Görz, alles, was da so ist, um zu sagen, wir machen da nicht bloß leere Versprechen und wir suchen nicht nur nach neuen Ausreden, warum was nicht geht, sondern ganz klar, du hast ja gesagt, die Fernsehmedien haben darüber berichtet, es steht in den Zeitungen, man kann das doch nicht aussetzen, so ein Thema. Also gerade bei den Herausforderungen, in denen wir ja auch in dieser Welt jetzt stehen, was Klima betrifft, ne? Lederschuhe, Klimatransport, ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Da wollen wir jetzt nicht gleich noch eintauchen. Aber also die Branche muss doch irgendwie das gegebene Versprechen einlösen. Das sehe ich ziemlich, ziemlich klar. Und wenn nicht, tja, dann ist natürlich die Politik auch gefordert. Vielleicht ist das nochmal so ein interessantes Feld. Man muss da auch ein bisschen mehr Druck aufbauen durch gesetzliche Regularien. Das merken wir einfach. Die Textilbranche stand natürlich groß im Fokus, auch durch Ereignisse wie Ali Enterprise, eine Fabrik, die abgebrannt ist, ne, wo Menschen zu Tode gekommen sind, Rana Plaza, da konnte man eigentlich nicht mehr mit den billigen Ausreden irgendwie weiterverfahren. Da gibt es sowas wie dieses Textilbündnis, da gibt es die Fair Wear Foundation, jetzt neulich ist der grüne Knopf auch lanciert worden. Was diese ganzen Initiativen schlussendlich wirklich strukturell bringen, das ist immer noch ein bisschen offen. Ne? Also wir wissen, was gemacht werden muss, aber merken auch, dass die Systeme da auch noch nicht stimmen. Und wie du schon sagtest, bei der Schuh- und Lederbranche ist eigentlich, es gibt ein paar Siegel, aber die haben diese ganzen sozialen Aspekte oder die ökologischen Aspekte im Umfang gar nicht auf dem Schirm. Die haben das überhaupt nicht im Fokus. Und da muss tatsächlich dringend was gemacht werden, damit auch ein Vertrauen bei den Verbrauchern da ist und damit man eben nicht bloß über die Probleme redet, sondern über die Lösung. Und es gibt Lösungsansätze und es gibt auch zig Vorschläge, man muss die bloß dann mal angehen. Und klar ist schon, von heute auf morgen wird es nicht passieren. Selbst solche Initiativen wie, also die Initiative Naturtextil, die haben zum Beispiel wegen dieser hohen Gefährdung durch Chrom, haben die eine ganz eigene Richtlinie für Lederprodukte. Da ist Chromgerbung verboten, beispielsweise. Aber sie haben eine ganz geringe Marktabdeckung. Von Bundesregierungsseite gibt es den blauen Engel für Leder- und Schuhprodukte. Der wird von den Unternehmen nicht genutzt, weil die Anforderungen angeblich viel zu hoch sind aus ihrer Perspektive. Also der hat genau dieses Problem mit der Chromgerbung, mit dem Chrom 6 stark adressiert, hat Kernbereiche der Arbeitsbedingungen auch adressiert, aber es ist natürlich ein freiwilliges Siegel, dieser blaue Engel, ja. Also es ist den Unternehmen überlassen, ob sie es nutzen oder nicht nutzen. Und weil die Anforderungen aus, sagen wir, Umweltgesichtspunkten, aus arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten richtig, richtig gut sind, muss man natürlich dann auch investieren. Und weil das sozusagen keinen großen Mehrwert anscheinend für die Unternehmen gibt, gibt es 2, 3, die teilweise diesen blauen Engel nutzen, aber wer kennt den blauen Engel für Leder und Schuhe? Niemand. Ja, also niemand, ja. Also das ist eben genau, wo man einerseits auch sagen muss, da muss die Politik auch nochmal einen ganz anderen Rahmen setzen. Ein Punkt wäre vielleicht so ein Sorgfaltspflichtengesetz für alle Unternehmen. Da kann sich also die Schuh- und Lederbranche auch nicht mehr drücken. Dann würde wahrscheinlich sogar viel stärker noch Leder, es gibt ja auch Gerbereien hier in Deutschland noch, die einen ganz anderen Sicherheitsstandard haben. Ne? Da würde vielleicht da mehr auch im Prinzip das Rohmaterial genutzt werden. Also da gibt es eine ganze Menge, wo man Einfluss nehmen kann. Und vor allem die Branche muss sich da auch nicht bloß irgendwie mit schönen Reden platzieren, sondern mit Taten. Und da vielleicht müssen wir da wieder mal eine stärkere Online-Kampagne machen. Wir haben ja eine auch laufen gerade, wo es um dieses Lieferkettengesetz geht. Da ist auch Schuh und Leder ein Thema drin, Textilien ist ein Thema drin, weil wir brauchen mehr als einen grünen Knopf und billige Ausreden, das ist ziemlich klar. Also ich glaube, niemand, so wie du auch sagst, will irgendwie dann das Gefühl haben, wenn sie die Schuhe tragen, oh Gott, was ist da eigentlich mit dem ganzen Wasser passiert? Was ist da mit den Tieren passiert und vor allem mit den Menschen? Ja, also wie du schon gesagt hast, ne, die leben ja zum Teil genau da in diesen Gerbereien, atmen ununterbrochen die Dämpfe, die giftigen Dämpfe ein und nicht nur trinken dann zum Teil auch das belastete Wasser, und das ist nicht nur mit Chrom 6. Es kommt da auch zu solchen Katastrophen wie in der Gerberei, weil sie da auch gleich schlafen. Da ist so ein Klärbecken, wo der ganze Klärschlamm gesammelt wurde, gebrochen. Und unter diese ganzen Wust von Schlamm sind die Arbeiter, die da geschlafen haben, eigentlich verschüttet gewesen. Ne? Das sind eben auch Katastrophen, die kommen nicht jetzt bei der Tagesschau gleich, aber die finden eben auch tagtäglich in gewisser Weise in Abstufung statt. Und das ist doch etwas, das kann doch nicht an so einem Produkt kleben. Und das steckt eben dann auch drin, wenn Unternehmen da nicht nachverfolgen, wo kommen ihre Sachen her, wo sind die Risiken, was ist mein Beitrag, um diese Risiken abzustellen. Also dass es nicht zu solchen Katastrophen kommt, dass da Menschen zu Schaden kommen. Ja, langfristig, immer so schleichend, oder eben dann durch solche schon auch Katastrophen, dass da so ein Schlammbecken bricht und alle Menschen dann darunter begraben sind. Ja.
Ja. Also, weil du gerade gesagt hast, was ist mein Beitrag? Also zum einen finde ich, dass nicht wirklich in den Medien so stark drüber gesprochen wird, vielleicht auch bewusst, vielleicht auch, weil es 10.000 andere Sachen gibt, ich weiß es nicht, aber mir war es nicht so bewusst, dass es so passiert. Zum anderen natürlich, Unternehmen klären sowieso nicht auf, weil sie dadurch natürlich das Risiko eingehen, mehr Investitionen, der Schuh wird teurer und dadurch kaufen Menschen weniger, es gibt weniger Gewinn. Das heißt, eigentlich müsste die Politik sehr klar Regularien vorgeben, weil ich als Konsument habe überhaupt keine Ahnung, was so ein riesengroßer Prozess das ist. Du hast jetzt versucht, das sehr leicht uns darzustellen. Und die Politik kann das viel eher nachvollziehen, weiß es zum Teil meiner Meinung nach auch. Das heißt aber, was kann ich machen? Weil ich habe jetzt ja eigentlich, ich habe kaum Siegel, außer dem blauen Engel. Ich weiß, Menschen werden irgendwo ausgebeutet.
IVN gibt es auch. Entschuldige.
IVN? Was sagt IVN?
Na, der Internationale auch? Verband Naturtextil, der hat eine Verordnung, genau, was Lederprodukte betrifft. Ja, wo Chrom
das ist das, was du meinst, genau, was weniger abgedeckt ist. Ja, genau, ja, okay. Ja. Okay, dann kann ich nach den Dingen schauen, wo ich jetzt annehme, dass die aber auf den meisten Schuhen, die es jetzt hier in Deutschland gibt, sowieso nicht gibt. Dann ist es eben, dass ich in Kauf nehme, dass wahrscheinlich Menschen sterben, dass die Umwelt verpestet wird, dass es mich irgendwo auch angreifen kann. Ich meine, wenn ein kleines Kind Lederschuhe trägt, wo Chrom 6 sich befindet, es gibt schönere Dinge als ein. Es kann auch Allergien hervorrufen, habe ich gehört. Ja, ja. Auch andere Schadstoffe, die noch gar nicht bewiesen worden sind oder vielleicht nicht genug untersucht worden sind. Jetzt, was mache ich? Also das Einzige, was ich ja momentan eigentlich machen kann, ist so jemand wie euch und eure Petition unterstützen und meine Stimme abgeben und nachfragen und Druck ausüben, dass Unternehmen sich gezwungen fühlen, transparenter zu arbeiten. Weil das passiert ja momentan in der Textilindustrie stärker, noch nicht stark genug. Aber in der Lederindustrie ist es mir bis jetzt noch nicht so aufgefallen, wenn ich ehrlich bin.
Das ist so. Also in der Lederindustrie, es gibt ein Sicherheitssiegel, das ist auch interessant, für Arbeitshandschuhe. Und die hatten dieses Thema mit Chrom schon viele, viele Jahre vorher adressiert, weil Sicherheitshandschuhe für Arbeitshandschuhe, da ist man ja permanent in Kontakt. Also man hat da in so einer Individualregelung mit einem kleinen Siegel auf einen kleinen Aspekt schon rechtzeitig irgendwie reagiert. Ja, aber das ist nicht eine richtig gute Lösung. Das ist nur, von daher, wir müssen nach guten Lösungen im Prinzip noch die Unternehmen oder darauf drängen, auch die Politik. Ein Element, was die Politik definitiv machen muss, ist ein Gesetz für Lieferketten, wo im Prinzip grundlegende Standards irgendwie festgelegt werden, was die Unternehmen eben auch vorhalten müssen, beispielsweise die Risiken erkennen, die sie haben in ihrer Lieferkette, diese abstellen. Und wenn sie es nicht tun, müssen sie haftbar gemacht werden. Da wird ruckzuck was passieren, da wird man nicht bloß da, wo ein hohes Risiko für die Abnehmer des Produkts besteht, irgendwie reagiert werden, sondern wird schnell was anderes passieren. Und das andere ist wirklich beispielsweise eben genau diese Kampagne zu unterstützen von Incota, wenn es um dieses Lieferkettengesetz geht und auch die Schuhbranche nachfragen, dass man sagt, können Sie mir garantieren, dass da Menschenrechte bei der Arbeit, Umweltstandards eingehalten sind? Wir haben ja das erlebt beim Textilbereich, weil Menschen da immer wieder nachgefragt haben, öffentliche Aktionen, Online-Aktionen unterstützt haben, dass dann was in Bewegung gekommen ist und dass die Politik sich ja dann nochmal da dahinter gestellt hat. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht bloß sagt, was kann ich kaufen, sondern was kann ich eben noch machen? Und da gehört es definitiv auch mit dazu, da Druck aufzubauen. Und letztlich ist es eben das Gleiche, warum die Unternehmen jetzt immer sagen, ja, wir kennen die Probleme, aber können nicht viel machen, dass sie, glaube ich, immer noch gerade in der Schuh- und Lederbranche denken, sie können sich da irgendwie aus der Affäre ziehen.
Klar, weil sie sagen, im Endeffekt ist der Mensch dafür zuständig, der die Produktionsfirma führt, das sagen sie ja immer.
Das ist ja nicht irgendwie konsequent. Wie gesagt, bei der Qualität, bei anderen Dingen wird so direkt Einfluss genommen, aber warum kann man plötzlich wenn Kinder da arbeiten, da kann man auch nicht plötzlich die Augen zumachen. Ne? Und hier hat man vielleicht noch einen Verhaltenskodex, wo drin steht, Kinderarbeit finden wir nicht in Ordnung. Ja? Also wie kann man hinnehmen, dass da Leute mit Gesundheitsproblemen sind, wenn man hier sagt, wir stehen für hohe Umwelt- und Sozialstandards. Ne? Also das passt nicht zusammen. Und der Punkt ist eben auch, was ein Gesetz regeln kann an der Stelle, eine bessere Verbraucherinneninformation. Ne? Das kann auch nicht sein, dass man in den Medien, in den späten Sendungen irgendwie schockierende Nachrichten bekommt und dann sagt, oh, was muss ich denn jetzt machen? Es muss doch eigentlich so sein, die Unternehmen müssen uns vernünftig informieren und die Politik muss dafür sorgen, dass sie es tun. Ja, und nicht bloß informieren auf irgendetwas, sondern dass es tatsächlich nachverfolgbar ist, dass das stimmt, was sie sagen, dass sie Umweltstandards einhalten, dass also es keine sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen gibt beispielsweise, dass im Gewerkschaften sich wirklich gründen können, um ihre Rechte einzuklagen und nicht da, wo sie es tun, dass sie im besten Fall nur gefeuert werden oder keinen Job mehr kriegen, sondern es passiert ja so, dann werden die zusammengeschlagen, dann wird auf die geschossen. Das ist der Alltag. Ne? Da kann man natürlich...
Dann ist 2019, ja, da denkt jeder, ja, denkt 2019, passiert sowas nicht mehr.
Ja. Also man kann ein Unternehmen nicht für alles haftbar machen, aber für bestimmte Dinge, die sie tatsächlich regeln können und vor allem gerade die Schuhbranche, da muss ich sagen, wenn man so deutlich und klar, und das war ja was Positives in dem Sinn, dass sie gesagt haben, wir wollen die Sozialstandards auch eingehen, wir können uns nicht bloß auf die Umweltprobleme irgendwie reduzieren, also da zählten ja Firmen wie Gabor, wie Deichmann auch mit dazu, da muss doch auch tatsächlich mal irgendwie was passieren in der Branche, ne? Also sonst wird die auch unglaubwürdig. Und dann wird es durchaus auch sein, dass dann vielleicht einzelne Konsumenten stärker danach gucken, wo gibt es Alternativen? Und die gibt es ja zum Teil auch schon. Ich kann jetzt,
veganes
Leder beispielsweise, ne? Firmen wie Lunge, die hier in Deutschland produzieren, ja. Aber auch selbst Firmen wie Birkenstock, die fast ausschließlich nur noch in Deutschland produzieren, da ist auch noch nicht alles in Ordnung, aber die haben unterdessen ein ganz anderes Unternehmenskonzept gefahren. Das muss man einfach sehen. Weil
und sind erfolgreich.
Und sind durchaus erfolgreich, ganz genau. Ja, es ist keinesfalls nur eine Nische. Also man kann doch irgendwie Dinge irgendwie in einem vernünftigen Ansatz machen, ohne immer bloß zu gucken, habe ich jetzt einen höheren Image-Schaden, habe ich jetzt einen Image-Zugewinn. Also das ist doch schon längst vorbei. Also beim Klima regt einen das doch auch auf, was da für Versprechen gemacht werden und was für halbherzige Pakete dann auf die Welt gebracht werden. Ne? Also bei den Herausforderungen, bei den dramatischen negativen Effekten, Schäden, die da entstehen, da muss doch irgendwie konsequenter da mal eine Veränderung stattfinden, außer schön Wetterreden. Ne?
Ja. Nee, auf jeden Fall. Und es muss einfach mehr darüber berichtet werden. Ja. Sobald man sich damit auseinandersetzt, das habe ich bei mir jetzt auch festgestellt, jedes Lederprodukt, was ich jetzt momentan trage, da muss ich jetzt die ganze Zeit immer an die Dokumentation denken. Ist die Frage, ob das positiv oder negativ ist. Aber ich versuche jetzt meine ganzen Freunde mal aufzuklären mit diesem Thema.
Das ist schon mal super. Da fängt es an. Ja, da fängt es an. Sich Gedanken machen und die Freundinnen und Freunde aufklären.
Ja, ja, und ich werde jetzt auch, ich habe ein Schuhunternehmen, was ich sehr mag. Da werde ich jetzt auch mal nachfragen, weil mir auch aufgefallen ist, oft made in Italy, oft aber auch steht es gar nicht, wo es produziert worden ist. Und wie du eben sagst, bei Textilien ist es ja ab und zu so, dass wenigstens dort steht, okay, das wurde da und da unter den Bedingungen produziert, wenn wir uns jetzt mal Fair Fashion anschauen, zu Schuhen finde ich gar nichts. Und das war, ist auch in der Doku gut rausgekommen, dass die Menschen gefragt haben, wissen Sie, wo der Schuh hergestellt worden ist? Und alle Menschen haben gesagt, also ich würde nie Made in China kaufen, weil das ist so ein Wort, wo jeder Panik bekommt. Aber Made in Indien hat sich auch keiner überlegt, was das eigentlich heißt.
Also man kann da auch nicht alleinig nur auf die Verbraucherin setzen. Aber was definitiv keine Information ist und keine Verbraucher, also Orientierung, ist dieses Made in. Also dieses Beispiel mit Made in Italy. Ne? Findet man bei uns auch eine sehr schöne Studie, kann man sich runterladen. Wie viel Kuh steckt in einem Schuh? Und da ist vor allem zwei Schuhproduzentenregionen in Italien untersucht worden, von unseren italienischen Partnern auch. Und da ist ein immenser Anteil, der genau in Mittel- und Osteuropa in Teilfertigung auch hergestellt wird. Aber selbst da in diesen großen Gerbereiregionen ist ein hoher Anteil von Migranten, die da arbeiten, ohne gesicherte Verhältnisse. Also das heißt überhaupt nicht dann, wenn Sachen in Europa hergestellt werden, dass da irgendwie alles komplett in Ordnung ist. Das ist ein Trugschluss. Und es gibt vor allem gar nicht die Information, die hinter diesem Begriff Made in Europe oder Made in Italy steht. Das sagt eigentlich nur, wo ein bestimmter abschließender Fertigungsschritt hergestellt wurde. Von daher ist es eine der irgendwie die sinnlosesten Verordnungen oder Kennzeichnungspflichten, die es gibt. Da sollte man wirklich eine andere Kennzeichnungspflicht machen, die den Verbrauchern eine Orientierung gibt. Aha, das steckt drin. Also vernünftiger Umweltschutz. Ne? Und bei zum Beispiel IVN-Lederrichtlinien produzierten Schuhen und Leder kann man davon ausgehen, dass da zumindest dieser Umweltaspekt abgedeckt ist. Ja?
Weil du gerade meintest, eure Partner in Italien, das würde mich jetzt noch interessieren, wie kommt ihr denn an die Informationen? Weil ich stelle mir das jetzt total undercover vor, da gehen die alle rein, versuchen mit Menschen zu reden, die vielleicht gar nicht reden wollen, weil es danach Konsequenzen für die Menschen geben könnte.
Ja, das ist schon problematisch. Man muss mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, das ist ganz wichtig. Ne? Das hat manchmal auch selbst für die, in dem Sinne, obwohl die einen besseren Kontakt zu den Beschäftigten und zu dem Umfeld haben, hat es schon auch Undercover-Charakter. Also es ist investigativ. Der andere Teil, es sind natürlich bestimmte Informationen, die so einen Gesamtüberblick über den rechtlichen Rahmen geben, auch was Umweltproblematik betrifft, die gibt es öffentlich zugänglich. Nicht viele, aber die müssen im Prinzip dann mit Interviews vor Ort, mit Recherchereisen, mit Bodenproben, Wasserproben muss das auch ergänzt werden. Und dann bekommt man einen Überblick. Und es ist ja auch nicht so, unterdessen, wenn man mit diesen Recherchen die Unternehmen konfrontiert, dass sie das ignorieren und sagen, ah, das ist alles erlogen und ersponnen, weil man kann an den Fakten eigentlich nicht mehr vorbei. Das Schlimme ist eigentlich, dass diese Fakten, obwohl die so bekannt werden, auch nicht mehr von der Branche ignoriert werden, dass sie trotzdem nicht richtig angegangen werden, konzeptionell. Also, und es ist ja auch so, wenn ein einzelnes Unternehmen das macht, hat es ja bei weitem weniger Einfluss als in dem Sinn, wenn sich mehrere Unternehmen, eine ganze Branche da zusammenschließen würde. Also es gibt alles solche Dinge, die schon längst diskutiert sind, aber es muss endlich in die Umsetzung kommen. Und dann würden auch im Prinzip genau die lokalen Partner wieder ins Spiel kommen. Also das sind Gewerkschaften, das sind NGOs und eben die Beschäftigten selbst, wie man eben ihre Rechte besser umsetzen kann oder wie sie besser umsetzen kann. Also was muss denn tatsächlich getan werden, nicht bloß auf einem Fragebogen, sondern in Praxis für mehr Arbeitsschutz. Ne? Und das ist ähnlich in Indien wie in Italien, dass es wichtig ist, man braucht starke Partner. Und was wir eben auch erleben, gerade nach Recherchen, nicht immer, aber es ist sozusagen in mehreren Fällen vorgekommen, dass dann beispielsweise, wenn das bekannt wurde, da Einzelpersonen massiv unter Druck gesetzt wurden oder eben auch Organisationen selbst unter Druck gesetzt wurden. Und das ist natürlich ein problematisches Umfeld in Italien, ist es, sagen wir, von der Sache her ähnlich gelaufen wie in Indien, dass man dann richtig Drohungen ausgesprochen hat. Ne? Und das ist eben schon auch etwas Gefährliches, aber letztlich, die Menschen, die das tun, machen dies ja, weil sie sagen, es kann so auch nicht weitergehen. Weil es ist eben nicht nur eine Sache derer, die da unter schlechten Bedingungen arbeiten, sondern eine ganze Region ist beispielsweise, was gerade die Gerbereien, was wir auch schon erzählt haben, die sind so massiv davon betroffen, dass da Giftstoffe im Gewässer sind, in der Erde drin sind und in den Pflanzen selbst nachgewiesen werden kann. Also in der normalen Nahrungskette, ne, kommt es rein. Und dann kommt noch ein anderes Problem dazu, gerade was Wasser betrifft. Es gibt extreme Trockenzeiten, wo die Menschen nicht mal ihr Brunnenwasser nehmen können und die Konzentration der Giftstoffe also da auch nochmal höher ist. Das Geld aber fehlt, um Trinkwasser irgendwo zu kaufen. Ja? Und da merkt man, dass das ja ineinander übergeht. Niedriger Lohn, eine hohe Kontaminierung der Umwelt führt dazu, dass langfristig massiv Gesundheitsschäden in den ganzen Regionen für die ganzen Menschen bestehen. Ja, da ist, glaube ich, jedes Unternehmen gefordert, egal ob es nun das Land heißt Indien oder Pakistan oder Bangladesch oder eben Mittel- und Osteuropa, ob nun Bulgarien, Rumänien oder, ja. Also ich glaube, das ist eine globale Herausforderung. Da muss viel mehr passieren, als Worte da und schöne Reden zu führen. Ne?
Ja. Dann bedanke ich mich jetzt schon mal für die ganzen Informationen.
Ja, Mensch.
Und diese riesige Produktionskette, die du uns versucht hast, sehr leicht zu erklären. Und würde jetzt zu meinen drei Fragen noch kommen.
Oh.
Am Ende. Und zwar, wenn du jetzt eine Werbefläche hättest, jetzt egal in welchem Land, in welcher Stadt, welche Botschaft würdest du denn platzieren?
Eine riesengroße Werbefläche?
Ja.
Okay. Ich würde sagen, Fast Fashion is over. If you want it.
Also wieder raise your voice und der Konsument muss einfach...
Ja, nicht bloß der Konsument. Das Du bezieht sich ja nicht bloß auf uns als Konsumenten, sondern das betrifft genauso ein Unternehmen und die Unternehmensführung, das betrifft aber auch die Politik. Weil das, was wir besprochen haben, diese ganze Masse an Fashion, was da auf den Markt gespült wird, wo da Müllberge eigentlich produziert werden, ne, zu Lasten der Menschen, das muss da irgendwie... Das ist völlig vorbei, das ist over. Ne? Ist nicht nur ein Overkill.
Ja, und das ist auch... zu komplex für nur den Konsumenten.
So ist es, eben. so ist es. Ja. Also es geht hier nicht um schlechtes Gewissen, überhaupt nicht. Ne? Das kann man aber kriegen.
Kann man kriegen, das auf jeden Fall, das finde ich auch. Aber wichtig ist einfach, wie du sagst, wacher durch die Welt zu gehen und Sachen zu hinterfragen und seine Stimme zu erheben bei gewissen Dingen. Dann zur zweiten Frage, und zwar gab es irgendeinen grünen Einkauf in den letzten Monaten oder Jahren, ich sage immer unter 100 Euro, die dich positiv, das dich positiv beeinflusst hat.
Ein grüner Einkauf. Na, letzte Woche meine grüne Gurke. Also.
Deine Kritik. Und dann habe ich das letzte noch, und zwar vervollständige bitte den Satz, Nachhaltigkeit ist.
Oh. Nachhaltigkeit ist nicht nur grün, sondern hat auch was mit Menschenrechten zu tun, und zwar Menschenrechte bei der Arbeit.
Das ist schön, ja, weil darauf wird momentan noch nicht so geachtet. Jetzt geht es erstmal immer nur um die Umwelt und der Mensch wird außen vor gelassen.
Ja.
Genau.
Aber Nachhaltigkeit ist mehr. Nachhaltigkeit heißt eigentlich zum Beispiel auch für gute Arbeit, guten Lohn, gutes Leben.
Die soziale Komponente, ja.
Ja, Mensch.
Bedanke ich mich.
Ich danke dir. Das war ja sehr interessant, aber ganz schön komplex.